Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und wir haben heute mal wieder eine Folge aus unserer Energiereihe und es soll um Dämmung gehen und zwar um die nachträgliche Innendämmung von Außenwänden. Also das ist so für den Fall, wo man die Wand von außen, aus irgendwelchen Gründen kommen wir gleich noch zu, nicht dämmen kann. Und dazu ist heute Andreas Köhler hier. Hallo Andreas.
Hallo Niklas, hallo zusammen, schön wieder hier zu sein.
Genau, Andreas ist freier Energieberater und auch Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Andreas, kann ich ein Gebäude dämmen, wenn das aufgrund irgendwelcher Gründe von außen nicht möglich ist?
Ja, also vielleicht sollten wir vorneweg schicken, prinzipiell ist es immer besser, von außen zu dämmen. Das ist bauphysikalisch mit weniger Risiken verbunden, es ist im Regelfall effektiver, es ist wahrscheinlich in den meisten Fällen bezogen auf einen Quadratmeter auch die günstigere Variante. Aber es gibt eben Fälle, wo das nicht möglich ist oder wenn nur sehr schwer möglich umsetzbar ist. Und in den Fällen kann man dann tatsächlich eine Innendämmung in Erwägung ziehen.
Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Beispiele aufführen, wann das denn sein kann, dass so eine Außendämmung nicht möglich ist. Was gibt es da für Gründe?
Der Klassiker wären jetzt historische Gebäude. Wir denken vielleicht an ein Fachwerkhaus, aber auch ein Sichtmauerwerk oder so Gründerzeithäuser mit einfach schönen Fassaden, die man erhalten will, die stadtbildprägend sind. Die wollen wir natürlich nicht dämmen an der Stelle. Das wäre vielleicht so das prominenteste Beispiel. Es gibt manchmal in gewachsenen Wohngebieten die Situation, dass die Gebäude so dicht beieinander stehen, dass man zwischen den beiden Außenwänden noch so einen kleinen Kriechgang hat. Da hat man einfach nicht den Platz, dass beide Gebäude dann gedämmt werden. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen seltener. Und dann gibt es so noch diesen verzwickten Fall in Eigentümergemeinschaften oder Mehrfamilienhäusern, wo unterschiedliche Interessen sind, wo eben die Gemeinschaft sagt, wir wollen von außen nicht dämmen. Aus unterschiedlichsten Gründen, da bleibt mir dann, wenn ich nur Besitzer einer Wohnung bin, nichts anderes übrig, dass wenn ich den Wärmeschutz erhöhen möchte, dass ich dann von ihnen dämme.
Okay, zu den Fassaden habe ich noch eine kurze Frage, also weil du meintest, wenn man das nicht will, aber es gibt auch durchaus denkmalschutzmäßige Bestimmungen, dass man das dann auch gar nicht darf, oder?
Ja, das ist richtig. Ja, also es gibt natürlich von den Denkmalbehörden Vorgaben, die das dann untersagen, daran hält man sich im Regelfall auch. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, zum Beispiel, wenn Fachwerkhäuser schon verputzt sind, also man sieht das gar nicht mehr, dann würde auch nichts dagegen sprechen, die zu dämmen.
Das kann man erklären, weil, wie du sagtest vorhin, wirksamer ist die Außendämmung oder vorzuziehen wäre eine Außendämmung grundsätzlich. Okay, aber wenn es dann eben so ist, dass es nicht geht und ich möchte trotzdem dämmen, um Energie zu sparen, Wärme zu erhalten und so weiter, worauf muss ich dann achten oder wie funktioniert das überhaupt mit der Innendämmung dann?
Ja, das ist natürlich nicht ganz präzise zu beantworten, weil es immer eine Abhängigkeit gibt von der konkreten Situation. Prinzipiell muss man im Vorfeld ein bisschen sich Gedanken dazu machen, mit was ich für einen Dämmstoff arbeiten möchte und wie die Grundvoraussetzungen im Gebäude sind. Also wenn wir über massive Gebäude reden, also gemauerte Wände, dann sollte eben der Untergrund zunächst mal tragfähig und trocken sein, bevor ich dann da eine Dämmung aufbringe. Man könnte an der Stelle vielleicht erklären, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt von Innendämmung. Einmal mit Unterkonstruktion und Dampfbremse und als Alternative Dämmplatten, die ohne Dampfbremse funktionieren.
Okay, was ist eine Dampfbremse?
Ja, da sind wir jetzt so richtig in so technischen Details. Eine Dampfbremse verhindert, dass warme Raumluft, die eben sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, ins Bauteil eindringt, auf dem Weg nach außen abkühlt. Warum? Weil es außen kälter ist wie innen im Winterfall und durch diesen Abkühlprozess tauwasserfrei wird. Und das versucht man eben zu verhindern, damit die Dämmung nicht geschädigt wird, weil wenn die feucht wird, dann verliert sie ihre Wirkung und über einen längeren Zeitraum entsteht daraus auch ein Schaden.
Okay, aber das sind Sachen, die kann man dann, glaube ich, mit einem Fachmann besprechen, was dann da am geeignetsten ist. Aber nochmal zu der Grundvoraussetzung, du sagtest, die Wand muss trocken und dicht sein, glaube ich. Ne? Ja. Kann ich das selber auch schon irgendwie feststellen oder brauche ich da auch Unterstützung?
Ja gut, also wenn sie augenscheinlich so nass ist, dass man es also ohne Messung visuell erkennen kann, dann muss man erstmal da ausreichend Zeit der Wand geben, um abzutrocknen. Also warum? Weil im jetzigen nassen Zustand kann die Feuchtigkeit sowohl in den Raum reintrocknen als vielleicht auch nach außen. Wenn ich jetzt eine Seite dämme, dann sperre ich eine Seite, also diese Austrocknung funktioniert nicht mehr so effektiv und dann mache ich es möglicherweise eben schlimmer und das sollte man verhindern.
Okay, und diese beiden Varianten, die du vorhin genannt hast, die ergeben sich so aus der baulichen Situation oder gibt es da auch Vor- und Nachteile, wenn ich mich da entscheiden kann?
Ja, also man weiß eben so aus der Baupraxis der letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, in einem Bestandsgebäude eine Innendämmung mit Dampfbremse so zu montieren, dass es funktioniert. Also dass diese Dampfbremse so luftdicht angeschlossen ist, dass tatsächlich ausgeschlossen ist, dass warme Raumluft eindringt. Und das hat dazu geführt, dass man quasi ein alternatives System entwickelt hat. Und da würde ich sagen, da geht so ein bisschen der Trend hin. Das sind die offenen Systeme, kapillaraktive Dämmstoffe. Das heißt, die können Wasser transportieren. Das ist aus heutiger Sicht deutlich risikoärmer. Nicht unbedingt leichter zu montieren, aber da geht so ein bisschen der Trend hin. Ja.
Du hast, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet, ne, mit dieser Feuchtigkeitsproblematik. Welche Nachteile hat denn so eine Innendämmung im Vergleich zu der Außendämmung?
Ja, prinzipiell kann man zuerst mal sagen, wir haben ja jetzt das schon sehr technisch angesprochen, also ist es bauphysikalisch erstmal anspruchsvoller. Die Grundregel lautet, auf der kalten Seite dämmen, also außen dämmen, dann kann ich nicht so viel falsch machen. Wenn es aber, wie vorher besprochen, nicht geht und ich auf die Innenseite gehe, dann ganz banaler Punkt eigentlich, verliere ich Fläche. Weil wenn ich in einem Raum vierseitig Wärmedämmung aufbringe, dann füge ich da ja mehrere Zentimeter an der Wandstärke hinzu und das geht mir natürlich an der Wohnfläche verloren. Ein anderer Aspekt ist, dass ich im Regelfall die Wärmebrücken nicht richtig in den Griff bekomme. Das kann man sich so vorstellen, dass quasi in jede Außenwand an einer Stelle eine Innenwand einbindet. Also die Innenwand stößt auf die Außenwand und über diesen Kontakt gibt es dann eine Wärmebrücke.
Also Wärmebrücke, kannst du das vielleicht nochmal erläutern, was das heißt in dem Zusammenhang?
Wärmebrücke ist eine punktuelle Schwachstelle in der Fassade, über die mehr Wärme abfließt wie über die reine Fläche.
Okay, und das heißt, dadurch entstehen dann kalte Bauteile.
Dann entstehen wieder kalte Stellen, ja, also bei dieser einbindenden Innenwand an die Außenwand gibt es eine sogenannte kalte Kante und das ist dann wieder eine Hochrisikostelle zum Beispiel für Tauwasser.
Und aus Tauwasser entsteht dann Schimmel am Ende.
Aus Tauwasser über einen längeren Zeitraum kann Schimmel entstehen. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei der Verarbeitung letzten Endes. Wenn man es richtig machen will, sollte man diese kalte Kante abdecken mit einem Dämmkeil.
Mhm.
Das führt aber natürlich zu einer geometrischen Änderung des Raumes. Der ist dann nicht mehr rechteckig. Und deswegen wird es oft nicht gemacht.
Hört sich für mich schon so ein bisschen so an, als macht man das nicht mal eben schnell selber, sondern sollte da jemanden dabei haben, der genau diese Punkte so ein bisschen mit dem Auge hat. Eine Frage habe ich noch, du hast vorhin gesagt, dass man vier Wände dämmt. Macht man das oder dämmt man gegebenenfalls auch nur die Außenwände eines Raumes dann?
Im Regelfall schon die Außenwände oder wenn ich mit der Innenwand an einen unbeheizten Raum angrenze oder an eine Garage oder in der Kellersituation einfach an einen Abstellraum.
Wenn ich dann so eine Dämmung angehe, mit was für Materialien kann ich das machen? Gibt es da vielleicht noch Unterschiede, dass wir das zumindest mal durchgesprochen haben, dass man sich da orientieren kann?
Also wir hatten die zwei Hauptkategorien. Ich fange nochmal an. In der ersten Kategorie kann ich zum Beispiel eine Unterkonstruktion an die Wand schrauben. Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium. Die bildet dann quasi den Rahmen für die Dämmung. Das heißt, den Hohlraum dazwischen kann ich ausdämmen mit Mineralfaser, mit Holzfaser, einem fasrigen Dämmstoff, den ich dort entsprechend einpassen kann. Darüber wird dann diese Dampfbremse montiert. Also das ist eine Art Gewebefolie, die luftdicht angeschlossen werden muss an der Decke und am Boden. Und darüber kann ich dann wiederum eine Ausbauplatte oder eine fertige Oberfläche sozusagen montieren. Das ist so ein bisschen dieser klassische Aufbau und der birgt eben diese Gefahr, dass wir es nicht richtig dicht bekommen. Und die Alternative dazu, diese kapillaraktiven Dämmstoffen, das wäre zum Beispiel Mineralschaum oder Calciumsilikat. Es geht vom Prinzip auch mit einer Holzfaserplatte, weil sie diffusionsoffen ist. Da ist das Grundprinzip so, dass ich zunächst mal einen ebenen, sauberen Untergrund brauche. Also ich muss natürlich erstmal die Tapete von der Wand runterholen, möglicherweise auch die Wand einebnen, damit ich dann die Dämmplatte vollflächig an die Wand kleben kann. Und die sollte da vollflächig aufsitzen.
Und da muss man den Putz auch komplett runter machen, oder?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Putz drauf ist, wenn man das weiß oder eben auch nicht weiß. Ja, das ist immer so ein bisschen natürlich dann die Frage, was für Informationen hat man überhaupt zur Verfügung. Ja, also im Zweifelsfall arbeite ich am besten natürlich direkt aufs Mauerwerk.
Aber bei beiden Varianten sollte es so sein, so habe ich das jetzt verstanden, dass alles ziemlich plan aufliegt, dass da kein Hohlraum entsteht.
Genau, keine Hohlräume, keine stehenden Luftschichten. Das wäre auch wieder bauphysikalisch schwierig vorherzusagen, was da passiert. Und wir waren jetzt ja bei dieser letzteren Variante, ich rede immer von kapillar offen, also da ist das Grundprinzip dann eben so, dass selbst wenn sich Tauwasser bilden sollte hinter der Dämmschicht, dass dieses Tauwasser durch die Dämmplatte hindurch in den Raum rein abtrocknen kann. Das heißt, die fertige Wandoberfläche muss auch diffusionsoffen sein. Das heißt, sie muss diesen Feuchtetransport zulassen. Also um jetzt so ein Bild zu geben, ich darf keine Fototapete da drauf kleben. Und wenn ich jetzt einen Einbauschrank davor mache, dann wirkt der auch schon entgegen das Prinzip. Also das muss man sich auch immer überlegen.
Und gibt es da bei den Materialien auch irgendeinen Trend? Du hast vorhin schon gesagt, so dieses Diffusionsoffene, das ist dann so das in die Richtung, in die es gerade geht?
Das ist so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Calciumsilikat ist so ein bisschen der Klassiker, also der Erfinder dieses Prinzips, Mineralschaum, alles was diffusionsoffen ist. Die mineralischen Dämmstoffe haben an der Stelle einfach natürlich den Vorteil, dass sie ein gewisses Maß an Feuchtigkeit vertragen oder die können damit umgehen. Das heißt, die werden dadurch nicht gleich schadhaft. Es gibt aber auch noch einen Zusammenhang mit der Dämmstärke. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt einen Rücktrocknungseffekt in den Raum rein. Das erfordert aber auch, dass die Dämmplatte nicht zu dick wird, weil sonst der Weg für das Tauwasser zu lang ist.
Okay, und weil du es nochmal sagtest, dass man da dann auch mit Schränken, die man da vorstellt, ein bisschen gucken muss, verhält sich das dann noch irgendwie anders als sowieso? Also ich meine, Schrankwand vor der Außenwand ist ja eh nicht so super.
Die Empfehlung lautet ja immer, kein großflächiges Mobiliar an Außenwände zu stellen. Da geht es aber letzten Endes darum, dass durch den Schrank verhindert wird, dass warme Raumluft an der Wandoberfläche entlang streichen kann und diese Wandoberfläche etwas erwärmt sozusagen. Wenn der Schrank davor steht, kühlt die Oberfläche zusätzlich ab und damit erhöht sich noch mehr das Tauwasserrisiko. Jetzt mit Dämmung sollte man das auch verhindern, diesen Schrank davor zu stellen. Jetzt geht es aber eher darum zu sagen, Feuchtigkeit, die anfällt durch überhaupt das Aufbringen der Innendämmung, weil der Taupunkt möglicherweise hinter der Dämmung ist. Ja, also man, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Prinzip dringt warme Raumluft eben ein, kondensiert, das ist nicht schlimm, wenn es in einem gewissen Maß ist, und trocknet dann auf dem rückwärtigen Weg wieder zurück in den Raum. Und dieser Prozess sollte eben nicht behindert werden. Das heißt, um deine Frage voranzuschließen, theoretisch kann man immer alles machen, aber das ist schon sehr komplex. Ich ringe ja auch so ein bisschen mit den Worten, wie ich es jetzt möglichst einfach erkläre. Und also mindestens eine Beratung im Vorfeld sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Ja, hört sich für mich gerade auch schon so an, aber trotzdem dann nochmal ein bisschen konkreter die Frage, kann man das denn selber machen? Also wenn ich dann jetzt so eine Beratung hatte und dann handwerklich einigermaßen geschickt bin, empfiehlt sich das oder was wären da so die Schritte?
Also ich würde grundsätzlich sagen, es gibt andere Bauteile, die viel leichter selber zu dämmen sind. Ne? Um jetzt einfach was zu sagen, die Kellerdecke zum Beispiel. Da dämme ich auf der kalten Seite, da habe ich gar nicht so große Risiken. Wenn ich es trotzdem selber machen will, also ich brauche erstmal einen sauberen und tragfähigen Untergrund. Das heißt, ich muss die Oberfläche reinigen, Tapete runter, möglicherweise Putz runter. Dann habe ich das nackte Mauerwerk, das ist im Regelfall eben nicht eben. Dann brauche ich erstmal eine Ausgleichsspachtelung, um wieder ebenen Untergrund zu haben, sodass ich dann die Dämmplatte darauf vollflächig einbauen kann oder kleben kann. Und dann folgen weitere Schichten. Also dann kommt darauf wiederum ein Oberputz und ein Feinputz und ein Anstrich. Und ich meine, klar, wenn ich handwerklich begabt bin, dann kann ich das auch so herstellen, dass es nachher eine schöne Sichtoberfläche hat. Aber das ist eher natürlich die Arbeit eines Stuckateurs oder Gipsers.
Was mir nochmal untergekommen ist, so bei der Frage Innendämmung, ja, nein, wir hatten ja ein paar Gründe genannt, nämlich wenn die Außendämmung nicht funktioniert, ne, aber im Zusammenhang mit mit Schimmelsanierung, wenn man in einem Zimmer mal Schimmel entdeckt hat, dann hat das ja häufig was mit dünnen, kalten Wänden vielleicht zu tun, im Zusammenhang mit Lüften, dass einem da auch schon mal eine Innendämmung vorgeschlagen wird oder dann für so einen Raum oder eine Wand vorgenommen wird. Was ist denn davon zu halten?
Ja, also wir sind ja beim Energie-Podcast und eigentlich geht es immer ums Energiesparen. Aber du sprichst jetzt natürlich einen interessanten anderen Punkt an. Die Hauptursache für Schimmel ist ganz oft eben Tauwasserausfall an kalten Außenbauteilen, also typischerweise eben zum Beispiel Außenwände. An erster Stelle dann an Wärmebrücken an den Außenwänden. Das sind typischerweise Ecken und Kanten. Und jetzt hat man eben die Situation wieder die, dass, was soll man tun? Na, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen kann. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast in der früheren Folge abgehandelt. Aber eine Maßnahme könnte eben sein, eine Innendämmung vorzusehen. Das hätte jetzt einfach den Vorteil, dass man da sehr punktuell agieren kann, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesprochen haben, also die ganze Fassade zu bearbeiten.
Also Innendämmung dann vorzunehmen, nachdem der Schimmel entfernt wurde, sozusagen als vorbeugende Maßnahme, damit es nicht wiederkommt.
Genau, das habe ich jetzt vorausgesetzt, aber genau als vorbeugende Maßnahme, damit es eben nicht wiederkommt. Genau. Damit ist es eben möglich, die Temperatur der Wandoberfläche auf der Rauminnenseite zu erhöhen. Und damit sinkt dieses Tauwasserrisiko und damit sinkt auch das Schimmelrisiko. An der Stelle können wir vielleicht grundsätzlich nochmal sagen, dass Dämmung generell das Schimmelrisiko senkt, weil Dämmung immer zu warmen Oberflächen führt. Mhm. Und an einer warmen Oberfläche kondensiert halt weniger schnell feuchte gesättigte Luft wie an einer kalten Oberfläche.
Ja, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also, dass die Ursache für Schimmel eben tatsächlich häufig die kalte Wand ist.
Genau,
ne?
Oder so, niedriger Wärmeschutz, sagt man oft, und schreibt das dann eben auch den älteren Gebäuden zu. Kann man es vielleicht sogar ein bisschen in Baualtersklassen klassifizieren. Erst seit Ende der 70er Jahre gibt es Mindeststandards an den Wärmeschutz und demzufolge sind eben hauptsächlich die älteren Gebäude ein bisschen anfälliger, was so eine Schimmelproblematik betrifft.
Und da könnte man dann eben prophylaktisch sozusagen Abhilfe schaffen, indem man sagt, dann macht man dann eine Innendämmung.
Genau, also wiederhole nochmal von unserer älteren Folge, bei einer Schimmelproblematik ist es immer förderlich, am besten mehrere Maßnahmen zu ergreifen, dann hat man höhere Erfolgschancen, aber so eine Innendämmung wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die förderlich wäre.
Aber eben vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben, muss man dann doch auf einiges achten, damit man sich damit nicht, sage ich mal, neue Probleme ins Haus holt.
Es sollte besser werden und nicht schlimmer, deswegen darf man es nicht unterschätzen, ja.
Und hat das dann denn aber auch diese Innendämmung jetzt mit Bezug auf Schimmel oder generell auch Folgen für mein Verhalten, für mein Lüftungsverhalten? Wir hatten vorhin schon über das Vorstellen von Möbeln und so weiter gesprochen, weil ich habe dann ja auf einmal in einem Raum, ähnlich wie beim Fensteraustausch, stelle ich mir das vor, ja, ein Bauteil wärmer gemacht und dann ist ja ein anderes Bauteil auf einmal das kälteste im Raum. Was passiert da? Worauf muss ich dann achten, dass sich das Problem nicht nur verschiebt?
Eigentlich ein sehr interessanter Punkt. Also das andere kalte Bauteil wird nicht dadurch schlechter, bloß weil wir jetzt an einer Stelle eine Innendämmung aufbringen. Aber natürlich ändert sich die Risikostelle, ne? Wir haben die eine entschärft und jetzt kommt eben die nächste an die Reihe. Und letzten Endes kann man natürlich sagen, ich muss immer schauen, dass ich die warme, feuchte Raumluft rausbekomme aus meinen Wänden. Im Regelfall immer durch aktives Lüften. Also es gibt nicht diese berühmten atmenden Wände. Und natürlich muss ich auch lüften mit einer Innendämmung. Aber vielleicht werde ich ein bisschen entlastet. Also vielleicht funktioniert es einfach ein bisschen einfacher, ja, wie eben ohne.
Okay, müssen wir auch noch drüber reden, glaube ich, bei den ganzen energetischen Sanierungen, Modernisierungen ja auch immer von Fördergeldern die Rede ist. Ist das auch hier möglich bei einer Innendämmung?
Prinzipiell ja, die BEG-Förderung, Bundesförderung effiziente Gebäude, fördert auch Innendämmungen. Es gibt ein paar Rahmendaten, also zum Beispiel U-Werte, die eingehalten werden müssen. Und da ist eine Förderung bis zu 20% der Investitionskosten möglich.
Und wenn ich so eine Förderung in Anspruch nehmen will, kann ich das selber machen? Brauche ich da auch eine Beratung dazu oder wie funktioniert das?
Bei diesen Dingen ist es tatsächlich so, also bei Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle braucht man in jedem Fall einen Energieberater, der einen begleitet und der auch die Förderung bestätigt.
Okay, super. Ich glaube, dann wären wir tatsächlich durch mit dem Thema oder hast du noch was zu ergänzen?
Ich denke, wir haben das Wesentliche besprochen.
Alles klar, ja, Andreas, vielen Dank und allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, Sie Fragen haben, gerne eine E-Mail schicken an online@vz-bw.de, eine Bewertung dalassen, weitererzählen, das nächste Mal wieder reinhören. Vielen Dank nochmal, Andreas.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.